Ihr Lieben, ich war total überwältigt, die neue Predigtreihe, die ich jetzt gestartet habe. Ich habe unfassbar viele Rückmeldungen bekommen, nicht nur von hier, auch weit darüber hinaus. Und ich spüre, dass wir den momentan mit der Predigtreihe etwas berühren, auch gesellschaftlich, was ein großes Thema ist. Meine Predigtreihe aktuell geht um die Emotionen. Und heute möchten wir darüber sprechen, über das Thema, wie lebe ich mit meinen Gefühlen? Und es ist immer so die richtige Antwort, wenn man auch in Kinderstunde fragt, irgendwelche Fragen. Jesus ist immer die richtige Antwort. Amen. Und auch hier, Jesus zeigt uns den Weg. Amen. Jesus zeigt uns den Weg. Und darüber möchten wir heute sprechen. Und letzte Woche sprachen wir darüber, dass Emotionen ein Design ist für uns. Gott hat uns so designt, dass wir Emotionen haben. Und manche wollen es vielleicht gar nicht so wahrhaben. Aber Gott hat uns so designt, dass wir die Emotionen haben, alle möglichen Emotionen. Und ich sprach darüber, dass Emotionen wie so das Armaturenbrett sind. Die geben uns Signale und sie sind nicht die Chefs, okay? Ich möchte nicht, dass Emotionen meine Chefs sind, aber sie zeigen mir etwas in meinem Leben. Und die Folgefrage ist ganz logisch eigentlich, was mache ich jetzt mit meinen Emotionen? Also wie lebe ich mit meinen Emotionen? Ich weiß, ich habe Emotionen, aber wie lebe ich jetzt mit meinen Emotionen, dass es auch gesund ist? Und das, was ich euch heute gebe, ist wirklich viel. Deep stuff. Eigentlich müsste man sich hinsetzen, vieles aufschreiben. Holt euer Handy auch raus oder was weiß ich, ja. Oder wie speichert es euch alles ab? Oder nehmt das Studienmaterial später mit? Oder hört euch die Predigt an und so weiter? Weil es ist wirklich, heute gebe ich euch ein Handwerkszeug mit. Ein richtig starkes Handwerkszeug, wie Jesus mit seinen Emotionen umgegangen ist. Und es ist wirklich ganz praktisch, wirklich gut. Ich möchte uns eine rhetorische Frage stellen. An wen denkst du so an, was würdest du sagen, sind so die emotionalsten Menschen, also der emotionalste Mensch, wenn du so in dich schaust? Vielleicht denkt der ein oder andere gerade so an seinen Teenie, der in der Pubertät ist. Ja, oder an seinen Onkel, der den Fernseher anschreit, wenn Fußball läuft. Ja, oder vielleicht denkt jemand an die Kollegin, die sich lustige Tiervideos anschaut. Also an wen denkst du gerade? An den emotionalsten Menschen. So. Die Frauen sagen, denken vielleicht zum Mann, also du bist auf gar keinen Fall der emotionalste Mensch. Auch hier wieder, die richtige Frage, die richtige Antwort bei so einer Frage ist immer Jesus. Jesus war einer der emotionalsten Menschen. Und manche stellen sich so Jesus vor, dass er so ein bisschen, sagt man, geschwoben oder geschwebt damals? Geschwebt. Nicht schwoben. Die Schwoben sagen geschwebt. Nein, also manche stellen sich Jesus vor, als würde er so 2 Zentimeter über dem Boden immer so hin und her geflogen sein und überhaupt keine Probleme und keine Themen haben so. Heiligenschein, alles gut. Aber wir wissen, wenn wir die Evangelien lesen, Jesus hatte Emotionen. Ich möchte euch mal ein bisschen das emotionale Porträt von Jesus vorstellen. Einfach mal, dass wir ein bisschen einordnen. Also, wo wir überrascht sind immer wieder, wenn wir die Geschichte lesen, wo Jesus brennenden Zorn hatte. Tempelreinigung. Es heißt dort in einer Stelle, er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Das ist nicht der Jesus, der 2 Zentimeter über dem Boden schwebt, mit einem Heiligenschein. So. Jesus sah die Geldwechsler und wie sie die Armen ausbeuteten. Und seine Reaktion war nicht so nach dem Motto freundliches Kopfschütteln. Das geht aber nicht. Er hatte einen heiligen Zorn. Schon mal darüber so mal in der Tiefe nachgedacht. Er warf sogar die Tische um. Stellt euch mal so einen Pastor vor, der ab und zu solche Emotionen rauslässt. Darf ich? Weil es ja biblisch, hat der Jesus auch gemacht. keine Sorge, das wären dann schon ungesunde Emotionen, wenn man sowas an den Tag bringt. Aber wisst ihr, heiliger Zorn brennt für Gerechtigkeit. Egoistischer Zorn ist empört darüber, wenn jemand meinen Parkplatz wegnimmt. Das macht den Unterschied. Heiliger Zorn steht für Gerechtigkeit, aber wenn ich zornig bin und es ist nicht heiliger Zorn, dann ist irgendwas in meinem Stolz getriggert. Schon einmal erlebt, dass jemand deinen Stolz triggert. Einige gucken mich so an, so ja. Preach it, brother. Oder tiefe Trauer am Grab des Lazarus. Ich möchte euch jetzt einen der kürzesten Verse vorstellen. Jesus weinte. Das ist der kürzeste Vers in der Bibel und vielleicht sogar der mächtigste. Jesus weinte. Jesus wusste das, was passieren wird, und trotzdem ließ er dieser Trauer zu. Guck mal, und da kam der folgende Gedanke. Trauer ist keine Schwäche, sie ist Liebe, die keinen Ort findet, wohin sie gehen kann. Darüber muss man nachdenken. Trauer ist keine Schwäche, sondern sie ist Liebe, sie einen Ort sucht, wo kann ich jetzt hin damit? Und Jesus weinte. Jesus ließ das zu. Es heißt über Jesus, dass er Mitleid hatte, und es wird das Wort Splankna verwendet, und das beschreibt die Eingeweide, das Innere. Es drehte sich förmlich in ihn. Oder er war überwältigt von Einsamkeit, oder er hatte Zuneigung für Menschen. Er sah sie, und ich möchte euch hier ein ganz kurzen vom Spektrum. Er war zornig. Er hatte Trauer, er hatte Mitleid mit den Menschen, 5.000, 4.000 Leute, und er hatte echtes Mitgefühl und er spürte Einsamkeit und er hatte Todesangst. Wir sehen bei ihm ein breites Spektrum an Emotionen. Und jemand sagt, Jesus zeigt alle Emotionen, daher ist es für uns gesund und angemessen, Gefühle zur richtigen Zeit auszudrücken. Wer sie unterdrückt, schreibt jemand, tut es auf eigene Gefahr. Also wenn du deine Emotionen unterdrückst, tust du es auf eigene Gefahr. Und von all diesen Momenten gibt es einen, der alle überragt. Und zwar, das ist die Nacht in Gethsemane. Und ich habe sie überschrieben, sozusagen die Meisterklasse der Emotionen. Schauen wir uns mal den Text an. Sie kamen zu einem Olivenhain, der Gethsemane heißt, und Jesus sagte, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes aber nahm er mit. Schreckliche Furcht und Angst ergriff ihn, und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Er ging ein Stück weiter und warf sich zu Boden. Dann betete er darum, dass das Schreckliche, das ihn erwartete, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehe. Aber, Vater, sagte er, dir ist alles möglich. Lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen. Doch dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Ein spannender Text, wie ich finde, wo wir sehen, wie Jesus hier gerungen hat. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, Gethsemane heißt Ölpresse. Das Wort Gethsemane heißt Ölpresse. Guck mal, in einer Ölpresse werden Oliven unter enormen Druck gepresst, bis das Öl herauskommt. Ich glaube, das, was wir hier bei Jesus erleben, ist kein Zufall, dass er gerade an einem Ort ist, was Ölpresse heißt. Jesus erlebte einen enormen Druck, den er vorher so nicht hatte. Und dieser Druck brachte etwas hervor. Wenn Druck auf dein Leben kommt, kennen wir das bei dieser Zahnpastatube? Wenn du drauf drückst, kommt sie raus. Wenn Druck auf dein Leben kommt, kommt das raus, was in dir drin ist. Was ist in ihm, aus ihm herausgeflossen? Ist interessant. Bitterkeit? Nein. Aus ihm ist Gehorsam, Gebet und Hingabe geflossen, als Druck auf sein Leben kam. Jetzt können wir das mal auf unser Leben projizieren. Was kommt bei uns raus, wenn Druck kommt? Gehorsam, Gebet, Anbetung. Guck mal, Jesus hatte eine lebenslange Gewohnheit, sich kultiviert, des Gebets aufgebaut. Und diese Gewohnheiten trugen ihn jetzt. Frage, was trägt dich, wenn Druck kommt? Was trägt dich, wenn Herausforderungen kommen? Anbetung? Gehorsam? Oder Bitterkeit? Angst? Verunsicherung? Ich möchte euch ein paar Schritte jetzt zeigen. Ich glaube, das sind 4 Schritte. Und der erste Schritt ist hier, möchte ich euch zeigen, der erste Schritt, wie Jesus mit Emotionen umgeht. Jesus lässt seine Emotionen zu. Schaut, Vers 33. Und er fing an, sehr bestürzt und beängstigt zu werden. Ist interessant, in Lukas 22, Vers 4 heißt es, sein Schweiß wurde wie große Blutstropfen. Das ist ein medizinisches Phänomen, es wurde nachgewiesen. Ja. Dieses Phänomen heißt Hämatidrose. Hämatidrose ist ein medizinisches Phänomen. Und es tritt nur unter extremen Druck auf, dass Menschen sogar Blut anfangen zu schwitzen, wenn Herausforderungen kommen. Und was tat Jesus in diesem Entsetzen? Er unterdrückte es nicht, er leugnete es, er ließ es zu. Viele Menschen unterdrücken und binden ihre Emotionen. Auf gar keinen Fall darf das rauskommen. Auf gar keinen Fall darf das jemand mitbekommen. Und man bindet sie. Jesus ließ es zu. Das Zweite, was Jesus tat, Jesus benennt seine Emotionen. Vers 34, schau, meine Seele ist ringsum von Traurigkeit umgeben bis zum Tod. Er spricht sie aus. Jesus vergeistlicht nicht, so nach dem Motto, der Herr ist meine Stärke und mir geht's gut. Kennen wir so vergeistlichte Dinge. Der Herr ist meine Kraft. Aber du siehst diese Kraft nicht. Du spürst sie auch nicht. Du erlebst sie nicht im Leben eines Menschen. Er presst nicht die Lippen zusammen. Er benennt sie. Ganz präzise. Er sagt, meine Seele ist ringsum von Traurigkeit umgeben bis zum Tod. Er spricht darüber. Also Prinzip Nummer 2 ist, Jesus redet über seine Emotionen. Liebe Männer, er spricht über sie. Liebe Frauen, er spricht über sie. Er schluckt sie nicht, er unterdrückt sie nicht. Jesus redet über die Emotionen. Warum ist es so wichtig, über die Emotionen zu sprechen? Ich habe das letzte Woche schon gesagt, Peter Scazzaro schreibt es in einem seiner Bücher, emotional gesund leiden. Er sagt, zähmen Sie Ihre Gefühle, indem Sie sie beim Namen nennen. Also indem du anfängst, darüber zu sprechen, entmachtest du sie. Sie sind nicht mehr wie ein nebulöses Bollwerk gegen dich, sondern du fängst einfach an, darüber zu sprechen und du spürst, in den meisten Fällen, wenn du auch mit anderen darüber sprichst, spürst du in den meisten Fällen, sagt dir jemand anders, ich kenne das auch. Ich kämpfe auch mit solchen Dingen. Und die Neurowissenschaft bestätigt das. Guck mal, Carolyn Leaf sagt, Gefühle in Worte zu fassen hat enorme therapeutische Auswirkungen auf Verstand und Gehirn. Jesus selber wusste das und erlebte das. Er sprach darüber. Jetzt möchte ich dir die Frage stellen, wann hast du zuletzt ehrlich benannt, was du fühlst? Nicht mir geht's nicht so gut, sondern ich habe Angst, meinen Job zu verlieren. Oder ich bin wütend auf meinen Vater. Oder ich bin enttäuscht über den Pastor. Wann hast du das letzte Mal über deine Gefühle angefangen zu sprechen? Ich fühle mich einsam. Das Dritte ist, was Jesus sagt. Jesus bringt seine Emotionen wohin? Zum Vater. In Verse 35 bis 36 sehen wir das. Und es heißt in diesem Text, dass Jesus sich zu Boden wirft. Das griechische Wort, was dort steht, meint eine wiederholende Handlung. Ihr müsst es euch so vorstellen. Jesus stand so unter Druck. Er hatte so eine innere Krise, so einen Kampf. Er ist gelaufen und ist zu Boden gefallen. Dann ist er wieder aufgestanden und ist wieder zu Boden gefallen. Das heißt, der Druck auf ihn war enorm, dass sein Körper reagierte und einfach nicht mehr konnte. Er ist ständig zu Boden gefallen, immer wieder, wiederkehrend. Er ist nicht nur einmal auf den Boden gefallen. Er kämpfte bis aufs Blut. Es zerriss ihn. Aber wohin brachte er es? Was machte er? Er kämpfte sich immer weiter, Schritt für Schritt zum Vater. Er wusste nämlich, es gibt keinen anderen Ort und es gibt keinen anderen Platz aktuell, wo ich hingehe mit all dem, was mich beschäftigt. Es ist mein Vater. Und er sagt zu ihm nicht nur Vater, er sagt zu ihm Abba in diesem Moment. Er nennt ihn bei den intimsten Worten, er sagt Papa. Papa, hörst du mich? Papa, siehst du mich? Papa, ich leide. Wer kennt das von uns hier, solche Zeiten, wo du rausgehst, wo du Gott suchst, im stillen Kämmerlein oder draußen und du sagst, Papa, ich brauche dich. Papa, hilf mir. Ich leide. Das ist keine Schwäche. Das ist geistliches Leben. Jesus hat es uns vorgemacht. Amen. Wir müssen endlich anfangen, über diese Dinge zu sprechen und es Menschen eingestehen, dass es nicht manchmal mit einem einfachen Gebet, ein bisschen mehr Glauben getan ist, sondern dass es emotionale Prozesse sind, wo Menschen durchgehen und durchexerzieren. Aber das ist die aramäische Koseform verglichen mit Papa. In der dunkelsten Stunde greift Jesus nicht nach theologischen Formeln. Er greift nach seinem Papa. Er greift zu ihm. Und ich möchte dir zwei Wege vorstellen, wie du mit Emotionen umgehen kannst, die falsch sind, und einen Weg zeigen, der richtig ist. Der erste Weg ist, von Gefühlen wegzurennen in Arbeit, Ablenkung und Sucht. Das ist ein Weg. Manche Menschen gehen diesen Weg. Ablenkung. Mehr noch. Der zweite Weg ist, Emotionen ungefiltert auf andere loslassen. Man explodiert. Der dritte Weg, der Jesusweg, ist, aber hier bin ich, Papa, hier bin ich. Da bin ich schon wieder. Ich war gerade vor 10 Minuten da, da bin ich wieder. Ah, und gerade war ich vor 10 Sekunden da, da bin ich wieder. Und der Papa sagt, hallo, willkommen. Und ich habe das Zitat von Jenny Allen letztes Mal gebracht, Untangle Your Emotions, sie hat das Buch geschrieben. Und sie sagt, wir denken, Gott wartet darauf, dass wir uns zusammenreißen, aber tatsächlich wartet er darauf, dass wir zu ihm kommen und auseinanderfallen. Vater, da bin ich. Mit allem, was mich beschäftigt. Mit allem, was mich quält. Und in diesem sagt Jesus, nimm diesen Kelch von mir. Ehrliches Bitten. Er redet ganz ehrlich mit ihm. Jesus bittet Gott, den Kelch wegzunehmen. Er sagt nicht fromm, ich freue mich auf das Kreuz. Er sagt, ich will das nicht. Ich will das nicht. Und das ist keine Sünde, das ist Ehrlichkeit. Eine der wichtigsten Dinge, die wir doch für unser Leben bei Jesus sehen, ist doch, er war immer ehrlich. Er war nie fromm angehaucht, geistlich überflogen und er war mitten im Leben. Er war mehr im Leben als wir. Und Und genau diese Ehrlichkeit, die Jesus lebte, sorgte dafür, dass Jesus geistlich gesund war. Das vierte, was wir bei Jesus sehen, ist, Jesus entschied sich über seine Emotionen hinaus. Schaut, was hier steht in Vers 36. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Was er fühlte war, ich will das nicht. Was er entschied war, dein Wille geschehe. Was er fühlte war, nimm den Kelch weg. Was er entschied war, ich gehe den Weg. Was er fühlte war, meine Seele ist zu Tode betrübt. Was er entschied war, ich vertraue dir, Vater. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Amen. Jesus war nicht von seinen Emotionen geleitet. Aber er hat sie nicht ignoriert. Er hat sie durchlebt. Und dann ist was passiert, was faszinierend ist. Er lebte über die Emotionen hinaus und fing an, Gottes Willen zu tun. Das ist oft ein Problem, warum Menschen nicht in das, was Gott in sie hineingelegt hat, warum Leute Schwierigkeiten haben, das zu leben. Man geht nicht über die eigenen Gefühle hinaus. Ich habe Angst, vor Menschen zu sprechen. Ich traue mir das nicht zu, ich kann das nicht. Ich. Jesus zeigt uns einen Weg, wie wir über unsere Gefühle hinausgehen können. Seid ihr noch mit mir heute Morgen? Das ist Deep Stuff, ihr Lieben. Glaub mir, jedem Pastor, jedem Leiter, glaub mir, jeder Mama, jedem Papa fällt es immer leicht, über die Gefühle hinauszugehen. Nein. Aber indem wir das tun, indem wir über sie hinausgehen, nicht einfach drüber hinweg, Augen zu und durch, sondern indem ich das durchringe, durchbete. Wie viele Abende haben wir geweint, auch als Ehepaar? Oder Dinge durchbetet, Dinge durchdacht, Dinge durchsprochen. Und du sagst, okay, wir gehen hier weiter. Es lohnt sich. Amen. Was lehrt uns Gethsemane? In Vers 37 bis 42 sehen wir die schlafenden Jünger. Guck mal, Petrus hatte am Abend vorher noch geschworen, ich werde mit dir bis in den Tod gehen, ich werde für dich sterben. Und im Garten erlebt er einen Tiefschlaf und kurz danach dreifache Verleugnung. Wisst ihr, das ist das Bild des emotionsgesteuerten Menschen. Jawohl, ich bin dabei und morgen, große Worte, keine Ausdauer, keine Verantwortung. Und Jesus, tiefgründiger Satz, er sagt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Jesus versteht, er verurteilt nicht, aber er fordert heraus, wacht und betet. Und das ist eine Einladung zu emotionaler Wachheit, ihr Lieben. Und ich möchte euch dieses Modell hier vorstellen, was Jesus durchlebt hat. Jesus ließ es zu, er ließ Emotionen zu. Das zweite ist, er benannte es. Das dritte ist, er brachte es vor Gott und dann entschied er sich und ging über seine Emotionen hinaus. Ich habe mir hier aufgeschrieben, ihr Lieben, dieses Modell ist keine Technik, es ist der Weg Jesus selbst. Jeder Schritt setzt den vorherigen voraus. Wer nicht fühlt, kann nicht benennen. Wer nicht benennt, bringt nichts vor Gott. Und wer nicht vor Gott kommt, kann nicht über seine Emotionen hinaus entscheiden. Seid ihr mit mir? Das ist ganz wichtig. Ich gebe euch das als Studienmaterial. Und ich bin auch am Überlegen, dass ich aus diesen Predigten noch ein vertieftes Material erstelle, weil ich merke, das, worüber ich hier spreche, kann nicht einfach nur mal ebenso in einer Predigt mal mitgenommen werden. Ha ja, okay, ich habe es jetzt in meiner Ressourcentasche. Das ist etwas, was jeder von uns wirklich durchbuchstabieren muss. Allein das, was wir hier gerade gesehen haben hier. Olli, vielleicht zeigst du nochmal das Schaubild. Zulassen, benennen, vor Gott bringen, entscheiden. Hey, das ist der Jesusweg. Wo befindest du dich? Was fällt dir am schwersten? Was fällt dir leicht? Ich weiß von mir, mir fiel es schwer, über meine Gefühle lange Zeit überhaupt zu sprechen, sie zu benennen. Und es gab so Situationen, wo ich das dann versucht habe einzuüben, auch mit meiner lieben Frau. Und dann sagte ich irgendwann, du Schatz, ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, warum, ich weiß nicht, wie das sein kann, aber ich fühle mich richtig gut dabei irgendwann. Das tut mir gut. Und meine Frau, ja, schön, dass du das auch merkst, dass das gut ist. Darüber zu reden, es zu benennen. Und in Kolosser 3, Vers 15 lehrt uns Gottes Frieden, wir haben einen Schiedsrichter über unsere Gedanken und Gefühle. Ja, der Friede Gottes ist der Schiedsrichter, nicht unsere Emotionen. Er pfeift, was richtig und was falsch ist. Amen. Und wir entscheiden, hören wir auf den Schiedsrichter? Hören wir auf das, was er sagt? Und dann möchte ich mal springen in einen Psalm 42 bei David. Wir haben Jesus gesehen und jetzt schauen wir uns David an. Davids Selbstgespräch mit seiner Seele. Schaut, Psalm 42, 2 bis 4. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. In Palästina war das so, dass es so heiß werden konnte, dass Bäche austrocknen und dass auch Hirsche sterben konnten. Und David sagte, meine Seele ist wie so ein Hirsch. Meine Seele geht kaputt. Meine Seele stirbt. Und manche sprechen von einer Depression. David durchlebte wie eine Art Depression. Mitten in der Bibel. Gott, einer seiner Helden, durchlebte sowas. Er sagt, meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. Wow, was ist das für eine Aussage? Meine Tränen sind meine Speise. David kann nicht mehr essen. Er kann keine Nahrung mehr zu sich nehmen. Das ist Depression. Das ist Tiefe. Und das ist das, was Leute erleben. Gott hat es in sein Wort aufgenommen. Und wenn du denkst, Depression ist unchristlich, dann musst du Psalm 42, Vers 22 und 88 und die Klagelieder mal durchlesen. Das ist da drin. Gott verachtet keine zerbrochenen Herzen. Amen. Carolyn Leaf, die das andere Buch Cleaning Up Your Mental Mess schreibt, sagt, Angst und Depression sind normale menschliche Reaktionen. Es sind Worte, die uns sagen, achte auf etwas, das gerade passiert. Hab Acht. Es zeigt etwas. Gott verachtet keine zerbrochenen Herzen. Psalm 34, Vers 19. Und dann sehen wir hier ein außergewöhnliches Selbstgespräch. Schaut. Vers 6. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Wow. Hier ist von Selbstgesprächen die Rede. Also es gibt einen Fall, wo Selbstgespräche erlaubt sind und das ist in solchen Fällen. In anderen Fällen, wenn du einfach so Selbstgespräche... David hörte auf sich zu hören. Kennst du die Stimme in dir drin, die immer irgendetwas von dir gibt, die immer so die gleiche Leier immer innen drin? Und David sagte, ich höre jetzt auf mich zu hören. Das ist eine der größten Herausforderungen, nicht auf sich selbst zu hören. Und in diesen Versen sehen wir drei Phasen von Selbstgespräch. Das erste ist die ehrliche Frage. Was bist du so aufgelöst? Das ist interessant. David nimmt sich so ein bisschen in eine Phase des Humors. Was ist eigentlich los mit dir, Seele? Nicht gut geschlafen? Was ist dein Thema? David konfrontiert seine eigene Seele. Anstatt sie zu ignorieren oder einfach zu folgen. Meine Beobachtung ist, manche ignorieren ihre Seele über Jahre, Jahrzehnte. Und sie hören nicht auf das, was ihre Seele eigentlich ihnen zu sagen hat. Gott hat uns als Körper geschaffen, Seele und Geist. Amen. Wir sollten auf unseren Körper achten. Amen, Jürgen. Ja. Preach it zu dir selbst. Ja. Wir sollten auf unsere Seele achten, auf unsere Emotionen, aber auch auf unseren Geist, auf unser geistiges Leben. Und dann gibt David dieser Seele einen Befehl. Er sagt, harre auf Gott. Vertraue auf ihn. Er befiehlt seiner Seele, auf Gott zu warten. Nicht auf bessere Umstände. Er sagt nicht, warte, bis es besser wird. Er sagt, harre auf Gott. Denn meine Umstände können manchmal jahrelang sich nicht ändern. Gestern wurde ich wieder neu gefragt, wie es aktuell meinem Vater geht mit seinem Kopfschmerz. Seit 12 Jahren brachiale Spannungskopfschmerzen, manchmal nicht lebensfähig. Wie geht's ihm? Nicht gut. Wie bitte? Immer noch? Nach 12 Jahren? Nee. Und wie ist das Leben? Schrecklich. Manchmal über Wochen isoliert, nicht lebensfähig. Harre auf Gott, meine Seele. Harre auf ihn. Die Alternative ist, ich will keine andere Alternative. Weil es gibt nichts, was mir so einen Halt geben kann wie unser lebendiger Gott. Amen. Und dann macht David etwas. Er bekennt in der Zukunft, nicht im Hier. Er sagt, denn ich werde ihm noch danken. David sieht seine Situation, er stellt ehrliche Fragen an sich, an seine Seele, er fängt an, ehrlich zu werden. Er befiehlt seiner Seele, er sagt, harre auf Gott, schau auf ihn. Er geht in ein Selbstgespräch, er geht in den Prozess und er sagt zu sich selber, es wird eine Zeit kommen, wo ich Gott danken werde. Wow. Er spricht Dankbarkeit aus, die er jetzt noch nicht fühlt. Und wir denken, wir müssen erst dankbar sein manchmal, wenn wir es fühlen. Nein, Gott gegenüber darf ich immer dankbar sein. Und es gab Zeiten, da saß ich im Auto und dann habe ich mir bewusst, während ich Auto gefahren bin, bewusst alles aufgezählt, für was ich dankbar bin in meinem Leben. Und selbst wenn es schwierig war in meinem Leben, ich habe immer mindestens 4 Dinge in meinem Leben oder 5 Dinge, für die ich dankbar bin. Das ist Gott. Das ist meine Frau, das ist mein Sohn und meine Tochter. Amen. Mindestens das. Dafür bin ich dankbar. Auch wenn es auch da manchmal, ne? Aber ich bin dankbar. Ich danke dir für das, was du mir schenkst. Ich danke dir für die Freunde in meinem Leben. Ich danke dir, dass es heute nicht regnet. Ich danke dir, dass ich leben kann, dass ich atmen darf. Hey, wir atmen. Schon mal überlegt. Darüber nachgedacht heute Morgen. Wir atmen, ohne darüber nachzudenken. Du atmest. Du bist hier. Du lebst. Danke dafür. Ich habe in der Woche einen kurzen Bericht, ich werde nochmal darüber recherchieren, eine kurze Überschrift gesehen. Eine Frau, ich weiß gar nicht wo, Schweiz oder Österreich, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich werde nochmal recherchieren, hat bei einem Unfall ihren Mann und ihre Kinder verloren. Alle auf einmal weg. Und sie hat jetzt ein Film rausgekommen über sie. Und sie sagt, Zitat, ich feiere das Leben. Wow. Ich feiere, dass ich leben darf. Ich weiß nicht, ob sie gläubig ist. Und es ist auch nicht gesagt, dass nur Christen wieder ins Leben finden. Manche Nicht-Christen sind uns ein Vorbild. Aber wie viel mehr haben wir in Gott einen Anker in unserem Leben, der uns wirklich helfen möchte. Amen. Und dann Vers 9, das Lied in der Nacht. Vers 9. Und dennoch, am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken und in der Nacht begleitet mich sein Lied, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. David entdeckt, mitten in der Dunkelheit gibt es ein Lied, ein Song, kein fröhliches Lied, kein Happy-Clappy-Lied. Es ist ein Lied des Vertrauens in der Nacht. Ein Gebet, ein Flüstern, ein Klammern. Ihr Lieben, ich habe ja etwas auf mir aufgeschrieben, das ist ganz, ganz wichtig. Lobpreis ist keine Performance. Lobpreis ist eine Waffe. Anbetung ist eine Waffe. Gegen all das, was der Teufel und diese Welt gegen mich stellt. Anbetung, Lobpreis löst nicht die Probleme, aber er verschiebt meinen Blick von den Umständen zu dem, der über meinen Umständen steht. Wow, er steht drüber. Ich weiß nicht, was du in deinem Leben durchgemacht hast. Ich weiß nicht, welche Tragödien, welche Traumata du durchlebt hast. Ich weiß nicht, welche Schaden du vielleicht anderen zugerichtet hast. Weiß ich nicht. Aber man sagt, Studien beweisen, in einer Gemeinde ist der durchschnittliche Schnitt der Gesellschaft, es ist alles vertreten. Es ist alles da. Und ich habe ja als Pastor die Möglichkeit, manchmal durch Gespräche mal reinzufühlen, zu gucken, was steht hinter dem. Und es ist so interessant, dass hinter vielen Gesichtern Wahnsinnsgeschichten stehen. Und ich ertappe mich dabei und sage, Gott, ich habe wieder nur an dem geurteilt, was meine Augen sehen, was ich vor Augen sehe. Und David wiederholt es an mehreren Stellen. Er sagt, was bist du so aufgelöst, meine Seele? Und diese Worte erscheinen mehrfach. Und was bedeutet das? David musste sich das mehrfach sagen. Es war kein einmaliger Sieg. Es war ein täglicher Kampf, in dem David hier stand. Und für uns heute, welche Bedeutung hat das? Wenn du diese Woche zum dritten Mal gegen dieselbe Angst kämpfst, bist du nicht gescheitert, du bist David. Du bist im Kampf. Du bist keine Versagerin. Du bist kein Versager. Du bist nicht jemand, der, du kriegst es einfach nicht hin. Du bist in Kampfmodus wie David. Und jedes Mal, wenn du deiner Seele sagst, harre auf Gott, wird die Stimme der Wahrheit ein bisschen stärker und die Stimme der Angst ein bisschen leiser. Amen. Harre auf Gott. Und die zwei Gräben, mit denen wir konfrontiert sind, zwei Gräben und es gibt einen schmalen Weg da drin. Und wir sehen es hier in diesem Psalm. Der erste Graben ist, Emotionen zu unterdrücken. Reiß dich zusammen, sei stark. Christen sind immer fröhlich. Reiß dich einfach zusammen. Das bedeutet nicht, dass wenn ich hier unter Christen komme, dass ich immer alle meine Emotionen rausbringe. Hauptsache jeder weiß. Das ist auch wieder extrem. Und wir sind ja immer gut darin, von einem Extrem ins andere zu gehen. Emotionen verschwinden nicht durch Unterdrückung, ihr Lieben. Sie gehen in den Untergrund und kommen als vielleicht Burnout raus, vielleicht als Krankheit oder Beziehungsbrüche. Wenn du Emotionen unterdrückst, kommt es irgendwann raus. Und das, was daraus kommt, Gnade mir Gott und den Menschen, die mit mir unterwegs sind. Deswegen auch diese Predigt, diese Predigtreihe ist ein Gebet, eine Sehnsucht. Hört auf, eure Emotionen zu unterdrücken. Geht sie an. Sucht euch Menschen, die euch begleiten. Lasst euch lieben. Lasst euch helfen. Es lohnt sich. Der zweite Graben, Emotionen zu folgen. Folge deinem Herzen. Tu, was sich richtig anfühlt. Lieber nicht. Das Ergebnis ist impulsive Entscheidungen, Chaos, zerbrochene Beziehungen. Petrus im Hof des Hohenpriesters ist das bildliche, ist das Beispiel. Jawohl! Ich kenne ihn nicht. Gefühle sind lediglich ein Teil unseres Lebens, aber sie sind nicht unser Chef. Und der schmale Weg dazwischen, zwischen Unterdrücken und Folgen, Unterdrücken und Folgen, schiebt sich Jesus rein und er sagt, aber nicht mein Wille, dein Wille. Ich benenne sie. Du bist mein Ansprechpartner. Ich gehorche dir. Schaut mal hier. Mittendrin. Was ist das Motto bei Jesus? Aber nicht mein Wille. Wie geht er mit seinen Emotionen und Gefühl? Er benennt sie. Wer ist Gott? Wer ist sein Vater? Er ist der erste Ansprechpartner für ihn. Das Ergebnis ist Gehorsam in Freiheit. Das biblische Beispiel, das par excellence, das ist das, was uns alle fesselt. Jesus in Gethsemane und letztendlich am Kreuz. Und ein ermutigender Vers oder Text in Hebräer lesen wir hier. Jesus kennt das alles und es heißt über ihn, dieser Hohepriester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Amen. Jesus hat keine theoretische Kenntnis. Er kennt den Schmerz. Er hat Erfahrung. Er weiß, wie sich Todesangst anfühlt, wie sich Verlassenheit anfühlt, wie sich Verrat anfühlt. Was bedeutet das? Wir dürfen freimütig treten zum Thron der Gnade. Warum? Weil wenn wir zu Jesus kommen, dann schaut uns Jesus an und sagt, ich weiß, wie du dich fühlst. Komm her. Komm zu mir. Ihr Lieben, die Band kann gerne nach vorne kommen. Wir werden jetzt ein Lied singen, das haben wir letzte Woche schon gesungen. Das passt so gut hier rein. Ich möchte kurz wiederholen. In Gethsemane sehen wir, wie Jesus fühlte. Er benannte es, er bringt es vor Gott und er entschied sich, über seine Gefühle hinauszugehen. In dem Psalm sahen wir, wie David ehrlich wurde, was fühlst du gerade, meine Seele? Und er sagte die Wahrheit über seine Seele. Und er sagte, ich werde eines Tages Gott loben und danken. Ein wichtiges Werkzeug für euch, ihr dürft gerne schon hineingehen. Wichtiges Werkzeug ist hier, habe ich mir noch aufgeschrieben, Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man behütet, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Amen. Behüte dein Herz. Was lässt du in dein Herz hinein? Welche Nachrichten? Welche Gespräche, welche Gedanken? Du bist der Türsteher deines Herzens. Nicht jeder Gedanke hat eine Eintrittserlaubnis. Und dann zum Schluss noch der Gedanke, Jesus konnte Gethsemane durchstehen, weil er über seine gegenwärtige Emotion hinaus auf die zukünftige Freude schaute. Er schaute auf dich, er schaute auf mich und in diesem Moment sagte er, es ist vollbracht. Amen. Und vielleicht bist du gerade in Gethsemane, in deiner dunkelsten Nacht, in deinem Samstag, in dem Tag zwischen Schmerz und Auferstehung, dem Tag des Wartens. Aber ihr Lieben, wir haben gerade Ostern gefeiert. Ostern kommt. Amen. Die Auferstehung kommt. Es kam für Jesus und es kommt für jeden Einzelnen für uns. Amen. Lass uns aufstehen. Vater, wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. Jesus, danke dir für dein Wort. Danke dir für uns, dein Vorbild. Danke dir, dass du uns mit hineinnimmst in das, wie du die Emotionen durchlebt hast. Und bitte hilf uns, Jesus, gesund, geistlich, emotional gesund zu sein, gesund zu werden, wenn wir Traumata erlebt haben, wenn wir Schmerz erlebt haben, wenn wir Enttäuschung erlebt haben, Verletzungen, wenn wir gerade durch diese Ölpresse gehen. Jesus, durch unser Gethsemane, ich bitte dich, Jesus, dass du uns hilfst, dass wir, so wie Jesus, gehorsam sind, dass wir dich anbeten und dass wir einfach dankbar sind für das, was du in unserem Leben bist und wer du bist. Und wollen wir jetzt das Lied singen, wollen wir einfach dir nochmal begegnen, da wo wir sind, da wo wir stehen. Und ich bitte das Ministry-Team, sich zu positionieren. Vielleicht gibt es hier Leute, du möchtest Gebet und ich ermutige dich, lass für dich beten. Komm zu Jesus. Amen.